Verhalten, Orientierung und Identität. Demografische Häufigkeit. Schätzungen über die Häufigkeit von Homosexualität variieren beträchtlich und werden durch unterschiedliche, voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes zusätzlich verkompliziert. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass Umfragen durch die soziale Stigmatisierung der Homosexualität und die damit eingehende Tendenz zum Verschweigen eher nach unten als nach oben verfälscht sind. So schätzen sich etwa in einer repräsentativen EMNIT-Umfrage aus dem Jahr 2000 nur 1,3 bis 0,6% der in Deutschland lebenden Befragten als schwul bzw. lesbisch sowie 2,8 bzw. 2,5% als bisexuell ein. Gleichzeitig gaben aber 9,4% der Männer und 19,5% der Frauen an, sich vom eigenen Geschlecht erotisch angezogen zu fühlen. Bei einer im Jahr 2003 in Australien durchgeführten Umfrage bezeichneten sich 1,6% der Männer als homosexuell und 0,9% als bisexuell. 0,8% bzw. 1,4% der befragten Frauen gaben an, lesbisch bzw. bisexuell zu sein. In Kanada stuften sich bei einer 2003 durchgeführten Umfrage unter Männern und Frauen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren 1,0% als homosexuell und 0,7% als bisexuell ein. In Großbritannien ergab eine Umfrage des Office for National Statistics aus dem Jahr 2011-2012, dass sich 1,1% aller befragten Personen als schwul oder lesbisch einschätzen. 0,4% bezeichneten sich als bisexuell, weitere 3,6% waren sich in Bezug auf ihre Orientierung unsicher. Laut einer repräsentativen Untersuchung des Center for Disease Control and Prevention, CDC, im März 2011 bezeichneten sich 1,7% der amerikanischen Männer zwischen 15 und 44 Jahren als homosexuell. Gary G. Gates von der Universität Kalifornien untersuchte 11 US-amerikanische und internationale Studien aus den letzten Jahren. Danach ist der Anteil der sich als homosexuell und bisexuell identifizierenden Frauen und Männer in den USA 2004 bis 2009 angestiegen. Im Schnitt lag der Anteil 2009 bei den nicht-heterosexuellen Frauen bei 3,3%, 1,1% homosexuell und 3,6% bei den Männern, 2,2% homosexuell. Dies bedeutet in absoluten Zahlen, dass etwa 9 Millionen Amerikaner nicht heterosexuell sind. Laut der US-Studie National Health Interview Survey, NHIS, von 2013 bezeichneten sich 1,6% der US-Bevölkerung als homosexuell und 0,7% als bisexuell. Was das tatsächliche Sexualverhalten angeht, kam der Kinsey Report 1948 zu dem Ergebnis, dass 37% der männlichen US-Bevölkerung nach Beginn der Pubertät zumindest einige physische homosexuelle Erlebnisse bis zum Orgasmus haben und weitere 13% erotisch auf andere Männer reagieren, ohne tatsächlich homosexuelle Kontakte zu unterhalten. Zusammengerechnet seien daher nur 50% der männlichen erwachsenen Bevölkerung ausschließlich heterosexuell und gar nur 4% ausnahmslos und über ihr gesamtes Leben hinweg homosexuell. Schon bei Kinsley war der Anteil von Homosexualität an der Gesamttriebbefreiung nichts Festes, sondern hing in hohem Maße von der jeweiligen Klassenzugehörigkeit ab. So pflegten Angehörige der unteren Schichten in dieser Zeit wesentlich mehr homosexuelle Kontakte als das Bürgertum und die Eliten. Jüngere Studien zeigen darüber hinaus, wie sehr diese Zahlen dem historischen Wandel unterliegen können. So gaben in einer Studie zur Jugendsexualität, die 1970 vom Hamburger Institut für Sexualforschung durchgeführt wurde, 18% der befragten 16- und 17-jährigen Jungen an, gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben. 20 Jahre später waren es nur noch 2%, ohne dass sich der Anteil von Jungen mit heterosexuellen Kontakten dadurch signifikant erhöht hätte. Der Sexualwissenschaftler Volkmar Signisch erklärt diesen Einbruch gleichgeschlechtlicher Jugenderfahrungen unter anderem mit der wachsenden öffentlichen Thematisierung von Homosexualität und der damit verbundenen Befürchtung der Jungen, aufgrund solcher Handlungen womöglich als Schwuler angesehen zu werden. Allerdings verharrte der Anteil der Mädchen mit homosexuellen Kontakten im selben Zeitraum konstant bei 6%. Ähnlich stellte auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, in ihrer repräsentativen Wiederholungsbefragung zwischen 1980 und 1996 eine Halbierung des Anteils 14- bis 17-jähriger Jungen fest, die zugaben, enge körperliche Erlebnisse mit dem eigenen Geschlecht gesammelt zu haben, von 10% auf 5%, während sich umgekehrt der Anteil der Mädchen, die von solchen Erlebnissen berichteten, zwischen 2001 und 2005 von 8% auf 13% erhöhte. Die tatsächliche Häufigkeit von homosexuellen Erfahrungen hängt also zu einem großen Teil von gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen ab und kann nicht überzeitlich und für alle sozialen Schichten einheitlich bestimmt werden. Coming out. Siehe auch den Hauptartikel der deutschsprachigen Wikipedia Coming out. Bei vielen Menschen, die sich eher zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen, kommt es im Laufe ihres Lebens zum sogenannten Coming out. Mittlerweile wird dieser Prozess in zwei Phasen beschrieben. Im ersten Schritt steht das sich bewusst werden oder sich selbst eingestehen im Vordergrund, also die Erkenntnis oder aber auch die Entscheidung, dass man für die gleichgeschlechtliche Liebe offen ist. Sie wird auch als inneres Coming out bezeichnet. Die zweite Phase bezeichnet das sich erklären, also den Schritt nach außen, das Coming out bei Familie, Freunden und oder Kollegen. Bei manchen geschieht dieser Prozess schon im Alter von 11 Jahren. Andere sind sich erst mit 40 oder mehr Jahren über ihre sexuelle Orientierung im Klaren. Die meisten haben ihr Coming out mittlerweile im Schulalter, also etwa zum Zeitpunkt der Pubertät. In diesem Alter trauen sich viele nicht, Hilfe von anderen zu erbitten, besonders dann, wenn sie bemerken, dass ihre Neigung gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. Selbst die eigenen Eltern werden manchmal nicht darüber informiert. Das Coming out kann manchmal in eine Lebenskrise führen, die sich bis hin zu Selbsttötungsabsichten oder realisierter Selbsttötung steigern kann. Beratungsstellen in den größeren Städten und Infoseiten im Internet versuchen, diesen Menschen zu helfen, ihre Homosexualität anzunehmen. Tatsächlich ist die Selbsttötungsrate bei pubertierenden Homosexuellen deutlich höher als bei gleichaltrigen Heterosexuellen. Situative Homosexualität. Unter dem soziologischen Begriff situative Homosexualität, Englisch Situational Homosexuality, die manchmal noch als Pseudo-Homosexualität bezeichnet wird, versteht man gleichgeschlechtliche Handlungen von Personen, welche nach standardmäßiger Definition keine homosexuelle, ja, nicht einmal eine bisexuelle Orientierung haben, also heterosexuelle Sexualkontakte bevorzugen. Grundgedanke ist, dass die Aktivität nie passiert wäre, wenn sich die Menschen nicht in einer ungewöhnlichen Situation befunden hätten. Solche Männer werden auch der Gruppe der heterosexuellen Männer, die Sex mit Männern haben, englisch straight man who has sex with man, SMSM, zugerechnet. Situationsbedingte Homosexualität kommt vor allem in Umgebungen vor, in denen über längere Zeit nur Personen des gleichen Geschlechts leben. Als typische Orte gelten Haftanstalten, Erziehungsanstalten, Schiffe auf See, U-Boote, Bohrinseln, Kasernen, Klöster und Konvente, Internate, Sportteams, auf Tournee und abgelegene Arbeitslager, etwa bei Minen- oder Großbauprojekten. Vor allem dort wird sie auch als Nothomosexualität, Knasthomosexualität und während des Nationalsozialismus als Lagerhomosexualität bezeichnet. In der Wissenschaft spricht man manchmal auch von bisexuellem Sexualverhalten, homosexuellen Ersatzhandlungen oder experimenteller Homosexualität. Unter situativer Homosexualität fällt oft männliche Prostitution. Diese ist Standardbeispiel für Pseudohomosexualität. Jugendliche gleichgeschlechtliche Handlungen werden nur in getrenntgeschlechtlichen Umgebungen dazugezählt. Manchmal werden sie als Entwicklungshomosexualität bezeichnet. Einige Aspekte in dieser sonst eigenen Betrachtung von Jugendlichen sind aber der situativen Homosexualität sehr ähnlich. Reverend Louis Dwight berichtet 1826 über die Verhältnisse in amerikanischen Gefängnissen. Dies ist der früheste Bericht über amerikanische Strafanstalten. Josiah Flint beschreibt 1899 situationsbezogenen Sex bei den amerikanischen Hobos, mit denen er reiste. Hans Otto Henel beschrieb 1926 in Eros im Stacheldraht die Situation im Ersten Weltkrieg, was Karl Plättner zu seinem 1929 erschienenen Werk Eros im Zuchthaus inspirierte. Viele erotische Fantasien und Geschichten spielen in Settings mit situativer Homosexualität. Nachdem viele Gesellschaften homosexuelle Identität und offen homosexuelles Leben ablehnen, ist es oft schwer herauszufinden, was hinter einer individuellen heterosexuellen Identität steckt. Manchmal kann auch sozialer Druck und internalisierte Homophobie zu einer solchen Identität führen. Möglicherweise würden sich mehr Menschen als bisexuell identifizieren, wenn es sowohl von der heterosexuellen wie auch der homosexuellen Gesellschaft stärker akzeptiert würde. Das Konzept der situativen Homosexualität wirft Fragen auf, inwiefern aktives Sexualverhalten interne Wünsche ausdrückt und durch externe Umstände beeinflusst wird. Sexuelle Orientierung ist ein sehr komplexes System mit vielen Zwischenstufen zwischen zwei Extremen oder auf zwei getrennten Skalen und genauer betrachtet sogar gleichzeitig auf mehreren emotionalen Ebenen. Die Entbehrung gegengeschlechtlicher Sexualkontakte wird von unterschiedlichen Personen unterschiedlich bewältigt. Schon im späten 19. Jahrhundert erkannte man, dass manche Individuen niemals gleichgeschlechtliche Aktivitäten zeigen, egal wie lange und wie intensiv sie heterosexuellen Kontakt entbehren. Ebenso zeigen auch viele homosexuelle Menschen keine heterosexuelle Aktivität, auch wenn Homosexualität repressiv behandelt wird und dieselbe nicht beeinflusst wird. Dazu nicht im Widerspruch zeigen kulturübergreifende Vergleiche, dass gleichgeschlechtliches Sexualverhalten in Situationen gegengeschlechtlicher Entbehrungen öfter vorkommt, vor allem bei Männern in ihrer sexuellen Hauptzeit. In vielen Kulturen ist situationsbezogene Gleichgeschlechtlichkeit toleriert, obwohl dies zu offen gleichgeschlechtliches Leben nach westlichem Identitätsmodell nicht ist. Manche sozialen Analysten gehen davon aus, dass situative Homosexualität verwendet wird, um Homophobie und Biphobie zu bekämpfen, indem jenen, die homosexuelle Sexualkontakte in gleichgeschlechtlichen Umgebungen haben, erlaubt wird, sich weiter als heterosexuell zu definieren. Oft wird in solchen Umgebungen zwischen echten Homosexuellen und jenen, die heterosexuell bleiben, unterschieden. Erstere sind sozial stigmatisiert, während ihr Partner es nicht ist. Durch diese Unterscheidung wird Homophobie bestärkt, obwohl gleichgeschlechtliche Aktivität toleriert wird. Auch wenn sie oft stillschweigend erwartet wird und zu einem gewissen Grad toleriert wird, wird trotzdem erwartet, dass sie versteckt bleibt. Wird sie öffentlich sichtbar, so wird sie bestraft, selbst wenn jeder davon gewusst hat. Der echte Homosexuelle wird dabei oft härter bestraft als sein mutmaßlich heterosexueller Partner, welcher vorgeblich nur aus der Situation heraus handelt. Oft wird die Unterscheidung auch dadurch getroffen, wer beim Sex aktiver männlicher und wer passiver weiblicher Partner ist. Diese Anzeichen zeigten sich beispielsweise auch in Südeuropa und vor allem im Orient, Nordafrika bis Pakistan, mit streng getrennt geschlechtlicher Gesellschaft, wohin viele Europäer vor der hier schon herrschenden starken Ablehnung flüchteten und welcher hierzulande teilweise einen schlechten Ruf hatte. Erst in den 1960ern änderte sich dort die Haltung, manchmal existierten aber noch alte Traditionen weiter oder flammen wieder auf. Vor allem in Gefängnissen, aber auch in Erziehungsanstalten ist sexuelle Befriedigung nur ein Teilaspekt. Die Ausübung von Macht, Erhalt der eigenen Männlichkeit durch den psychisch heterosexuell und oft nicht einmal als homosexuelle Handlung angesehenen Verkehr. Solange man der Aktive bleibt oder unter Gewaltanwendung gezwungen wird. Und der Status in der geschlossenen Gesellschaft ist ein Hauptaspekt. Auch ethnische Konflikte spielen dabei eine Rolle. Wünsche des passiven Partners zählen meist nicht und ihm wird die Männlichkeit genommen. Untergeordnet spielt auch die generelle menschliche Sehnsucht nach Zuneigung und Bindung eine Rolle. Paarbeziehungen von einem Beschützer und einem Beschützten basieren auf einer sehr starken Anpassung an das heterosexuelle Modell, das die Gefangenen von der Straße mitbringen. Sexueller Stellungswechsel ist selten, und wenn er vorkommt, wird er immer sehr geheim gehalten. Ein weiterer Faktor ist Prostitution als interne Währung sowie als Ausbeutung der Untergeordneten. Mehr als in der Außenwelt muss man eine Dreiteilung machen zwischen freiwilligen Sexualverhalten, gewalttätigen Vergewaltigungen und sexuellen Handlungen um des Überlebens willen. Ein großes Druckmittel sind dabei durchgeführte oder angedrohte Gruppenvergewaltigungen. Das Phänomen ist generell sehr wenig wissenschaftlich erforscht. Im Hinblick auf das System und nicht aus anti-homosexueller Sichtweise, am meisten noch in den USA. Das Durchschnittsalter in den US-amerikanischen Haftanstalten beträgt etwa 28 Jahre, wobei fast drei Viertel der Gefangenen unter 35 Jahre alt sind und damit im sexuell aktivsten und körperlich aggressivsten Alter sind. Sie stammen überwiegend aus den Unterschichten der Arbeiterklasse und sind zu einem großen Teil Schwarze. Jede sexuelle Aktivität seitens der Gefangenen ist in allen Gefängnissen verboten und wird bei konkretem Anlass wirklich oft auch gegenüber Vergewaltigungsopfern durch Disziplinierungsmaßnahmen bis hin zu Isolationshaft, Verlust von Hafterleichterungen und Ablehnung von Entlassung auf Bewährung geahndet. Im Gegensatz zu den nicht so konsequent durchgesetzten, früher bestehenden Sodomierungsgesetzen der Bundesstaaten. Was nicht offensichtlich ist, wird wegen der erhofften friedensstiftenden Wirkung in der Institution oft geduldet und nicht näher betrachtet. Als Beispiel für eine Größenordnung sei eine Untersuchung aus dem Jahre 1982 genannt, wo 65% aller in einer Stichprobe befragten Gefangenen angaben, in diesem Gefängnis sexuell aktiv gewesen zu sein. Von den sich selbst als heterosexuell beschriebenen berichteten 55% von sexuellen Aktivitäten, wobei sich die Zahl der sexuell aktiven Heterosexuellen auf 35% der Weißen, 81% der Schwarzen und 55% der Hispanics verteilten. Verheiratete Heterosexuelle, die eheliche Besuche erhalten konnten, beteiligten sich häufiger, nicht weniger, am Sex mit anderen Gefangenen. Es bestehen Unterschiede zwischen Strafanstalten, Haftanstalten, Polizeigefängnissen und Jugendgefängnissen. Der Hauptgrund für die Begrenzung der Rate liegt am Mangel an passiven Partnern. Jene, die sich nicht am Sex beteiligen, beteiligen sich jedoch oft am System, in dem verbale Bemerkungen gemacht werden und versucht wird, andere in die passive Rolle zu drängen. Im Gegensatz zu sexuellen Fantasien einiger urteilen die Homosexuellen, dass der Sex draußen wesentlich besser sei. Abgrenzung zu Transgender. Hauptartikel Transgender. Geht es bei Homosexualität um das Geschlecht des bevorzugten Partners, so geht es bei Transgender, wozu auch Transsexualität gehören kann, um das Empfinden der eigenen Geschlechtsidentität, die unabhängig von der sexuellen Orientierung ist. Beide sind aber Teile der menschlichen sexuellen Identität. Beziehungen zu Personen gleichen Identitätsgeschlechts werden dabei als homosexuell empfunden, solche zu Personen eines anderen Identitätsgeschlechts als heterosexuell, wobei die Quote der homo- oder bisexuell empfindenden Transgender weit höher liegt als die von Nicht-Transgendern. Je nach Schätzung sind dies mindestens ein Drittel. In älterer Fachliteratur findet sich noch der Gebrauch von Homo- bzw. Heterosexualität relativ zum ursprünglich zugewiesenen Geschlecht. Also würde beispielsweise eine mit einem Mann verheiratete Transfrau als homosexuell beschrieben. Konträr zu ihrem Empfinden, ein schwuler Transmann als heterosexuell. In der neueren Literatur nimmt diese Verwendung kontinuierlich ab. In hauptsächlich sozialwissenschaftlich geprägten Texten ist er nicht mehr zu finden. Aufgrund der ursprünglichen, als abwertend empfundenen Verwendung und aufgrund der Schwierigkeiten, gleich und verschieden genau zu definieren, bevorzugen viele Transgender anstelle von homo- und heterosexuell schwul, lesbisch, quer und so weiter als Selbstbezeichnungen. Selten werden die für den begehrenden geschlechtsneutralen Begriffe Gynäkophilie und Androphilie verwendet. Dass Homosexualität oft mit Transgender, Transsexualität und manchmal auch Intersexualität in Verbindung gebracht wird, hat mehrere Gründe. Früher bestand keine genaue Abgrenzung zwischen Homosexualität, Transvestismus, Travestie, Transsexualität. Hirschfeld verwendete selten, aber in für das breite Publikum verfassten Broschüren und Bücher den Begriff vom dritten Geschlecht und sprach allgemein von sexuellen Zwischenstufen. Später trennte er jedoch den Transvestismus ab und dachte schon an eine Abtrennung der Transsexualität, was durch den Krieg erst in den 1950ern in den USA weitergedacht wurde. Die Idee vom dritten Geschlecht hat sich, wenn nicht in der Wissenschaft, so doch sozial bis mindestens in die 1970er Jahre gehalten. Heute werden als queer beide Gruppen, beziehungsweise alle Menschen, die dem heteronormativen Muster nicht entsprechen, verstanden. In verschiedenen individuellen Biografien von Transsexuellen und Intersexuellen finden sich immer wieder verschieden lange Zeitabschnitte, in denen vermutet wird, homosexuell oder transvestit, transgender zu sein, bis dies wieder verworfen wird und sich die wahre Ursache herauskristallisiert. So beispielsweise bei dem als Pseudo-Hermaphrodit geborenen Skirennläufer Erik Schinegger, der glaubte, lesbisch zu sein. Cass Bono, der sich 1990 als lesbisch und 2008 als transsexuell outete, und Christian Schenk. Teile der lesbisch-schwulen Subkultur waren oft der einzige Ort, an dem Transgender in ihrem empfundenen Geschlecht sozial akzeptiert wurden. Ebenso konnten dort Transivisten verkehren und mit der künstlerischen Travestie gibt es ebenfalls ein enges Verhältnis. In Mitteleuropa schon selten, aber bei Zuwanderern aus dem islamischen Kulturkreis und aus den ehemaligen Ostblockländern noch öfter zu beobachten ist dystone Sexualorientierung, welche von der Transsexualität abzugrenzen ist. Durch gesellschaftlich vorgegebene Skripte, man kann nicht dasselbe Geschlecht lieben, können Menschen dazu gebracht werden, sich dem anderen Geschlecht zugehörig zu fühlen. Heute ist hierbei vor allem der Iran herausstechend, in dem homosexuelle Handlungen von Männern mit dem Tode bestraft werden. Transsexualität aber als durch Operationen behandelbare Krankheit gilt. Recht. Rechtlicher Status. Siehe auch Hauptartikel Gesetze zur Homosexualität. Weltweit werden derzeit, Stand Mai 2012, Homosexuelle in 78 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen strafrechtlich verfolgt, so etwa in Nigeria, Uganda, Tansania, Simbabwe, Angola, Jamaika, Belize und in den meisten islamischen Staaten, wobei in 5 dieser Länder, Iran, Jemen, Sudan, Saudi-Arabien und Mauretanien, sowie in Teilen Nigerias und Somalia, die Todesstrafe für gleichgeschlechtlichen Verkehr vorgesehen ist. In Indien und dem Irak ist die rechtliche Lage unklar oder nicht überschaubar. Aber auch im Osten Europas, zum Beispiel in Russland, Weißrussland, Albanien und sogar in manchen der neuen EU-Ländern, ist die Lage der Menschenrechte derzeit bedenklich. So werden in Polen und Lettland Demonstrationen für Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben von offiziellen Stellen verboten oder teilweise mit massiver Gewalt konfrontiert, die von den Kirchen und rechtsradikalen Nationalisten geschürt wird. In Polen sind in letzter Zeit Forderungen einige führende Politiker laut geworden, Homosexuelle in Lager zu stecken bzw. aus Polen zu eliminieren. Im Jahr 2007 wurde über ein Gesetz beraten, das selbst die Erwähnung von Homosexualität für Lehrer unter Strafe stellen soll. So wird auch verboten aufzuklären, wie sich homosexuelle Männer vor AIDS schützen können. Lehrer, die dagegen verstoßen, können aus dem Schuldienst entlassen werden. In der UNO versuchen der Vatikan und die islamischen Staaten gemeinsam, allein nur die Diskussion über die Menschenrechtslage für Schwule und Lesben zu verhindern. Für gewisses Aufsehen sorgte die Verhinderung bzw. Störung schwul-lesbischer Demonstrationen, Prides und Petitionsübergaben in Warschau, Riga und Moskau durch die Polizei in den Jahren 2005, 2006 und 2007, wobei auch der parlamentarische Geschäftsführer und Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Volker Beck, kurzfristig verhaftet wurde. Unabhängig von der Diskriminierung durch benannte gesellschaftliche Gruppen oder fehlenden Schutz durch staatlichen Eingriff sind Schwule und Lesben auch häufig homophoben Angriffen ausgesetzt, die durch Menschen mit Angst vor der eigenen, latent vorhandenen Homosexualität ausgeübt werden. So zeigen wissenschaftliche Untersuchungen mit nach eigenem Bekunden heterosexuellen Männern, dass jene, die sich homophob äußerten, deutlich stärker auf gleichgeschlechtliche sexuelle Reize reagierten als solche, die sich nicht homophob geäußert hatten. Andere Untersuchungen legen nahe, dass Männer, die bezüglich dessen, was sie für typisch männliche Eigenschaften halten, dahingehend verunsichert werden, dass sie möglicherweise selbst nicht diesem Bild entsprechen, dies durch ausgeprägten Machismus und Aggression gegenüber Homosexuelle überkompensieren wollen. Siehe auch Hauptartikel Homophobie. Abschnitt Angst vor eigenen lesbischen bzw. schwulen Zügen und Abschnitt wissenschaftliche Untersuchungen. Anerkennung von Partnerschaften. Hauptartikel Gesetze zur Homosexualität, gleichgeschlechtliche Ehe, eingetragene Partnerschaft. Die weitgehende rechtliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen mit Heterosexuellen wird in der Lesben- und Schwulenbewegung überwiegend begrüßt, auch wenn es immer noch umstritten ist, ob man sich damit gesellschaftlich und beziehungsdynamisch den klassischen Normen der bürgerlichen Ehe annähern möchte, bei denen einige noch meinen, Überbleibsel einer patriarchalen Gesellschaftsordnung zu finden, mit einer strengen Aufteilung von Geschlechterrollen, die für eine gleichgeschlechtliche Beziehung nicht anwendbar wären. Gesetzliche Regelungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt es bereits in einer Reihe von Ländern. Mehrere Länder haben die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. Niederlande 2001, Belgien 2003, Spanien 2005, Kanada ebenfalls 2005, Südafrika 2006, Norwegen 2009, Schweden 2009, Portugal 2010, Island, Argentinien ebenfalls 2010, Dänemark 2012, Neuseeland 2013, Uruguay 2013, Brasilien und Frankreich ebenfalls im Jahr 2013. In den US-Bundesstaaten Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, New York, Washington, Maryland, Rhode Island, Maryland, Maine, Kalifornien, Delaware, Minnesota, Illinois, Hawaii und in Washington DC. Siehe Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in den Vereinigten Staaten, wurde die Ehe für homosexuelle Paare ebenfalls eröffnet. In Finnland, Luxemburg und Australien ist die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare in der Diskussion. In vielen weiteren Ländern existieren registrierte Partnerschaften, die teilweise dieselben Rechtswirkungen wie die Ehe haben, teilweise jedoch auch geringere Rechte, wie zum Beispiel die angetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. In Deutschland gibt es seit dem 1. August 2001 das Rechtsinstitut der Lebenspartnerschaft. Nach ihrer Verabschiedung durch den Bundestag meldeten einige Politiker Zweifel daran an. Die unionsregierten Länder Bayern, Sachsen und Thüringen bemühten sich sogar um eine völlige Aufhebung des Gesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht. Dieses stellte jedoch klar, dass einer vollständigen Gleichstellung mit der Ehe nichts im Wege stünde, da die Lebenspartnerschaft mit der Ehe schon allein deshalb nicht konkurriere, weil sie einen anderen Personenkreis betreffe. Die Lebenspartnerschaft entspricht, was das bürgerliche Gesetzbuch betrifft, weitestgehend der Ehe. Lediglich die gemeinschaftliche Adoption von nichtleiblichen Kindern ist nicht möglich. Lebenspartner können aber das leibliche Kind ihres Partners adoptieren, sogenannte Stiefkindadoption. Auf diese Weise können zwei Frauen oder zwei Männer rechtlich gemeinschaftliche Eltern von Kindern werden. Ebenso erlaubt wurde im Februar 2013 durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die sukzessive Zweitadoption eines adoptierten Kindes. Auch in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, unter anderem Witwenrente, sind Lebenspartner mit Ehegatten gleichgestellt. Sie leben, wie Ehegatten, im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nichts anderes vereinbaren. Gleichbehandlung erfolgt nach der Trennung auch beim Unterhaltsrecht. Es gelten Befangenheitsvorschriften und Zeugnisverweigerungsrechte wie bei Eheleuten auch. Zudem ist ein Verlöbnis für Lebenspartner entsprechend dem Verlöbnis für Ehegatten gleich wirksam. Im Bundesbeamtenrecht werden Lebenspartner rückwirkend ab 2001, Familienzuschlag, Hinterbliebenenpension usw. gleich behandelt. Hier erfolgte die Gleichstellung gegen den Widerstand der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und der unionsregierten Länder im Bundesrat durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das parlamentarisch-gesetzlich danach umgesetzt wurde. Die Zuständigkeit für das Beamtenrecht ist inzwischen durch die Föderalismusreform auf den Bund für seine Beamten und auf die Bundesländer für die Landesbeamten übergegangen.